ich finde ehrlich gesagt, diese Frage, wie es den jungen Leuten geht in Europa, die ist deswegen so entscheidend. Nicht nur, weil wir sagen, denen muss doch gut gehen und wir müssen uns um die kümmern, sondern verbinden die mit Europa eigentlich noch was Positives?
Ich weiß es nicht. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind wieder Bundestag und ich habe ein neues Gesicht neben mir.
Ganz neues Gesicht. Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 Die Grünen. Sieht man jetzt nicht. Doch, höchstens an meiner Jacke.
Ja, stimmt. Du hast das Grün an.
Ja,
hab ich. Was machst du bei den Grünen?
Ich bin Fraktionsvorsitzende.
Was ist das?
Das ist von den Bundestagsgrünen die Chefin für uns Ganze, vielleicht so.
Hm. Und? Wie wird man sowas?
Man wird gewählt. Das ist, also in der Demokratie ist das so vorgesehen.
Aber hat das Volk gewählt oder?
Das Volk hat mich gewählt natürlich, weil ich auf einer ganz normalen Liste gewählt worden bin. Ich bin Thüringerin und so dieses Ganze.
Du bist Ossi?
Ich bin, ja, richtig.
Ich bin auch Ossi.
Echt? Wir beide?
Ja, ja.
Was gut.
Aber aus Mecklenburg.
Aus Mecklenburg. Ja, das ist was ganz anderes natürlich, weil ich bin ja aus
andere
Grünen, andere Ossis. Aber Ossis jedenfalls, ja. Ist schon mal gut. Genau, und dann hat mich die Fraktion gewählt im letzten Herbst.
Wie ist denn die Wahl gelaufen? Damals?
Welche Wahl?
Im Herbst.
Die Bundestagswahl oder meine Fraktionsvorsitzende?
Nee, im Herbst die Wahl.
Ich hatte eine Konkurrentin. Das ist ja immer ganz gut. Also wenn ein bisschen Wettbewerb ist und so, das ist nichts dagegen zu sagen. Und dann hat es Vorstellungsreden gegeben. Die eine hat gesagt, ich will das. Die andere hat gesagt, ich will das. Und wir waren uns in dem, was wir vorhaben, relativ einig. Aber trotzdem habe ich eine große Mehrheit gehabt.
Aber dann müsst ihr euch ja unterschieden haben, trotzdem in irgendeiner Weise. Also du musst einen Grund gehabt haben, warum du es geworden bist.
Ja, vielleicht, weil ich vorher Spitzenkandidatin war. Vielleicht, weil ich irgendwie mehr Leute begeistern konnte. Außerdem sind wir immer zwei. Bei den Grünen ist es ja so, man ist niemals alleine an der Spitze. Man hat fast immer eine Doppelspitze.
Bei der SPD gibt es keinen Obermann und Opperfrau.
Nee, bei der SPD gibt es vor allen Dingen viele Männer an der Spitze, die auch alle miteinander darüber reden, wer jetzt welches Geheimnis für sich behalten hat oder nicht. Aber
kommen
das
wir gleich noch zu?
Kommen wir noch zu, genau. Bei den Grünen ist anders. Wir haben immer eine Frau und einen Mann, das heißt Frauenquote, mindestens eine Frau, damit klar ist, dass nicht am Schluss irgendwie nur Männer da sind.
Hm. Und jetzt war die Wahl, habt ihr verloren, ihr seid nicht in die Regierung gekommen. Wie sieht es jetzt aus? Was ist der Plan für die nächsten 4 Jahre?
Ja, verloren haben wir nicht. Wir haben ein blödes Wahlergebnis von nur knapp über 8%.
Hm.
Und sind in der Opposition gelandet. Das lag nicht am Wahlergebnis. Das lag erstmal daran, dass wir ja auf der einen Seite mit der CDU nicht zusammenkommen konnten. Weil
warum?
Die konnten sich nicht vorstellen, dass man beim Klimaschutz wirklich was verändern muss. Das hat man so richtig aus allen Poren gemerkt.
Beziehungsweise
Endlich mal Klimaschützen muss und nicht nur mit einer roten Jacke vorm Eisberg stehen, der schon nicht mehr da ist, oder irgendwelche symbolischen Veranstaltungen machen. Und das ging halt nicht. Und jetzt sind wir 4 Jahre in der Opposition bis 2017 und dann wird es was.
Wie, aber jetzt wäre nur die CDU als Partner in Frage gekommen? Ihr hattet ja auch, wenn wir mal rechnen, SPD, Linke?
SPD, Grüne, Linke wäre rechnerisch gegangen, aber da muss man sagen, die Linke wollte nicht regieren. Das haben sie auch irgendwie in diversesten, verschiedensten Nebensätzen gesagt. Naja, die haben immer gesagt, wir würden gerne mit euch regieren, aber nur dann, wenn ihr in der Außenpolitik alles anders macht, wenn ihr in der Sozialpolitik alles anders macht und so. Und das ist natürlich keine sinnvolle Voraussetzung. Soll ich eigentlich mal mein Handy abstellen, damit es nicht dauernd dazwischen
klingelt? Ich habe es bisher noch gar nicht gemerkt.
Gut, okay, dann klingelt es weiter.
Du kannst natürlich auch Flugmodus machen.
Ich könnte Flugmodus machen, aber ich kann es jetzt auch lassen, wenn das
ist. Nö, gut, mach ruhig.
Dann mach ich es schnell. Okay.
Ich habe es aber echt nicht gehört.
Ja, na gut.
Das ist auch dann eine vielbeschäftigte Frau.
Ja, das wollte ich nicht.
Oder viel gefragt, natürlich.
Das ist sowieso weg.
Hat man als Fraktionsvorsitzender eigentlich eine Menge mehr zu tun als normale Abgeordnete?
Ja, also man muss sich ja quasi um jedes Thema kümmern.
Warum?
Naja, weil am Schluss kann man immer gefragt werden, am Schluss wollen Leute Entscheidungen haben und so. Und insofern muss man bei jedem Thema einigermaßen fit sein. Das Handy ist wahrscheinlich in einer anderen Tasche.
Dann war es Phantom. Hast du Phantom? So, dann kommen wir mal zu den richtigen Themen. Erklär uns mal, wie geht's Deutschland und wie geht's Europa?
Ja, alle sagen ja, Deutschland geht es gut. Ich finde, es geht vielen in Deutschland relativ gut, aber es geht auch eine ganze Menge Leute richtig beschissen, die ja immer noch keinen Mindestlohn haben, 3-4 Jobs haben, die alt sind und nicht nur keine Gesellschaft haben und alleine sind, sondern auch ganz wenig Geld haben. Ich finde auch, es geht Deutschland nicht gut, wenn man sich anguckt, wie viele Jugendliche irgendwie als Schulabbrecher unterwegs sind, dann versuchen sich durchzuschlagen und keine Chance kriegen. Also insofern, vielen geht es gut, aber nicht allen.
Aber so, du hast gerade Jugendarbeitslosigkeit angesprochen. Im Vergleich zu allen anderen geht es ja unseren Jugendlichen ziemlich gut.
Ja, das stimmt. Und trotzdem ist bei uns immer noch ganz anders als in Schweden beispielsweise oder Norwegen der eigene Erfolg davon abhängig, was man für Eltern hat. Also ob die einen guten Schulabschluss haben, ob die genug verdienen und so. Das geht nicht nach Talent und Möglichkeiten, sondern es geht eben ganz oft noch danach, wo bist du aufgewachsen. Und das finde ich erstmal nicht gut.
Aber war das nicht schon immer so?
Im Prinzip kann man
sagen. Das ist eine Tradition. Also,
das ist Tradition, genau, deswegen lassen wir es auch. Ich ehrlich gesagt, nee, also erstens nervt es mich, weil es ungerecht ist und weil ich genügend kenne, wo ich sage, Mensch, die könnten so viel und wenn sie jetzt nur in eine Schule gehen könnten, wo sie richtig gefördert werden und so, dann wäre das anders. Außerdem ist es ökonomischer Schwachsinn. Wir brauchen eigentlich total viele Fachkräfte und lassen ein Riesenpotenzial liegen. Und es geht anderswo anders. Also Schweden habe ich genannt, Norwegen, so die ganzen nordeuropäischen Länder, da funktioniert es.
Wie machen die das denn?
Ja, die machen das so, dass sie tatsächlich von Anfang an dafür sorgen, zu gucken, was kann wer, dass es Förderung gibt, dass es Ganztagsschulen gibt und sowas. Also richtig viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Geld bei den Kids und nicht so, wir rennen los und dann kommt das Gymnasium und wenn du dann irgendwie dein Kind genug gebrieft hast und es genug Nachhilfe hatte und es genug Selbstbewusstsein hat, dann klappt es schon. Wenn es einfach nur so durchläuft, dann muss es schon ziemlich genial sein, um da hinzukommen.
Haben die in Skandinavien auch so dreigliedriges Schulsystem?
Die gar nicht. Die haben ein eingliedriges Schulsystem, wie wir im Osten damals so. Ja.
Also ich weiß es nicht mehr, ich war...
Du bist ja viel, viel jünger, aber bei mir war es noch so. Aus mir ist auch wahrscheinlich eher zufällig was geworden.
Bist du auch in die FDJ gekommen?
Natürlich. Ja. So ich mit Pionierhalstuch und FDJ, genau. Ich war sogar für Agitation und Propaganda zuständig. Das klingt jetzt ganz schrecklich, aber es war...
Was macht man da?
Wandzeitung musste ich machen.
Also Schülerzeitung.
Heute würde man Flipchart wahrscheinlich sagen. Genau, Wandzeitung und Karneval, Fasching hieß es bei uns da.
Das war deine Propagandaaufgabe?
Das war meine voll die Propagandaaufgabe, weil ich Vorsitzende des Elberrates war, das erste Mädchen, das das überhaupt durfte. Nein, und natürlich sollte man irgendwie die sozialistische Ideologie weitersagen und das besonders gut machen. Das ist mir nicht gelungen, weil ich bin dann irgendwie in der kirchlichen Opposition gelandet und dann durfte ich das auch alles nicht mehr sein. Aber erstmal dachte ich, den Staat irgendwie von innen beeinflussen, fand ich eine gute Idee.
So, aber warum, wir haben gerade bei der Bildung gesessen, warum macht es Deutschland denn anders? Warum wissen wir es besser? Oder ist das auch wieder Tradition hier mit dem dreigliedrigen?
Aber es ist echt, das ist wirklich eine ganz alte Tradition und man kann sich offenbar ganz schwer vorstellen, sich davon zu verabschieden. Es gibt Ansätze, wenn man nach Nordrhein-Westfalen guckt, wenn man sogar nach Baden-Württemberg guckt, wo man versucht, das hinzukriegen, das jetzt zu verändern. Aber es ist echt ein Tanker, den man da bewegen muss, weil es dann so viele gibt, die sagen, unser Gymnasium. In Hamburg hat sogar ein Volksentscheid darüber gegeben, ja. Und am Schluss haben die Befürworter des Gymnasiums gewonnen, weil sie so viel Theater gemacht haben und so viele Leute auf die Palme gebracht haben, dass man sagen muss, okay, diejenigen, denen das was genützt hätte, die sind gar nicht zur Abstimmung gegangen oder waren auch ganz verunsichert, was das heißt. Und es geht ja auch nicht um Einheitsschule für alle. Es geht darum, dass man jedes Kind in die Schule geht, die zu ihm passt und man nicht mehr diese komische Dreigliedrigkeit hat.
Und Einheitsschule ist so ein Fernziel?
Nee, Einheitsschule ist für mich kein Fernziel. Ich möchte eigentlich gerne freie Schulen haben, wo man nebeneinander die Konzepte anguckt und dann sagt, das Kind geht dahin, wo es für das Kind am besten ist. Mhm. Aber nicht mehr diese Dreigliedrigkeit, die ist gezwungen.
So, wir waren bei Europa und Deutschland. Bildung sind wir hinterher. Warum wird denn eigentlich gerade gesagt, dass es uns so gut geht im Vergleich zu den anderen? Wie kommt das? Also,
ja, du hast ja gesagt, Jugendarbeitslosigkeit ist relativ gering. Wir haben überhaupt eine ziemlich geringe Arbeitslosigkeit. Uns geht's ökonomisch im Moment ziemlich gut. Und das ist auch absolut positiv. Da kann man echt heilfroh drüber sein. Aber die anderen Länder in Europa finden jetzt nicht, dass sie selber sich nicht genug angestrengt hätten, sondern die haben richtig viel gemacht, wenn man Spanien anguckt, wenn man Portugal anguckt. Und nach wie vor sind ein Haufen Jugendliche auf der Straße und wissen nicht, was sie machen sollen und wie sie zu neuen Jobs kommen sollen und so weiter. Und dass Europa so auseinanderfällt, das finde ich in der Tat ein Problem.
Da kommt der Begriff Austerität in den Kopf. Ist das alles Schuld der Austeritätspolitik?
Nee, das ist nicht alles Schuld. Es gibt schon beides. Also zum Teil haben die Länder keine Reform gemacht, die sie hätten machen sollen. Und zum Teil müssen die Reformen, die sie jetzt tun und wo es viel Druck gegeben hat, also wo es viel Druck von oben gegeben hat.
Von wem?
Unter anderem von Angela Merkel, aber eben auch insgesamt aus der EU. Die sind zum Teil in einer Situation, wo man gar nicht so schnell handeln kann, dass sich tatsächlich was nachhaltig verändert. Und da werden wir weiter mit zu tun haben. Und ich finde, ehrlich gesagt, diese Frage, wie es den jungen Leuten geht in Europa, die ist deswegen so entscheidend. Nicht nur, weil wir sagen, denen muss doch gut gehen und wir müssen uns um die kümmern, sondern verbinden die mit Europa eigentlich noch was Positives?
Ich weiß es nicht.
Oder ist es eben für die nur noch eine Bedrohung und heißt, durch dieses Europa geht es uns so schlecht? Und das will ich nicht. Und deswegen, glaube ich, ist da auch der Dreh- und Angelpunkt letzten Endes.
Also ein paar Anhaltspunkte haben sie ja. Also ich meine, wenn du jetzt die letzten 5 Jahre anguckst, Spanien, Italien, Griechenland, gerade Jugendarbeitslosigkeit, das ist ja irgendwie, hat sich verdoppelt. Und seitdem gibt es ja auch diese Austeritätspolitik. Also ich habe gelernt, die macht viele schlimmer. Vielleicht sollten wir damit einfach aufhören. Also wir anstatt dass wir so viel, wir wollen ja vieles verändern, was auch richtig ist, aber wir sorgen auch dafür, dass einiges schlimmer wird.
Genau. Und die Austeritätspolitik alleine ist natürlich nichts, wo man sagt, das ist das Schlimme, sondern die Frage ist, ob man von oben durchregiert und Druck macht auf die Frage, welche wirtschaftliche Entwicklung darf man nehmen, wie ist es mit den Banken und so, und hat die Leute nicht mehr im Blick. Und die Banken sind ja relativ stabil inzwischen wieder, ja.
Schön.
Ja, schön, genau, aber die Jugendlichen sitzen immer noch auf der Straße. Und
aber Hauptsache den Banken geht's gut, die versorgen die Wirtschaft.
Ja. Und ich finde zum Beispiel, man muss dafür sorgen, dass schlicht und ergreifend Banken auch pleite gehen können, dass die abgewickelt werden können. Das ist so ein Punkt, das hat Schäuble vor, ich glaube, inzwischen 1,5 Jahren versprochen. Jetzt soll das bis zum Jahr 2020 dauern, bis das mal passiert.
Das irgendwas mit Bankenunion oder was?
Ja, Bankenunion, aber eben auch Bankenabwicklung, also so, ne, Bank darf pleite gehen. Das interessiert die Jugendlichen dann schon nicht mehr, wenn das soweit ist. Und deswegen finde ich, also wenn wir so viel Geld haben, dass wir immer wieder transferieren können, dann zuerst mal in Richtung der Jugendlichen.
Ich habe es auch gelernt von Per Steinbrück noch, wir haben bisher auch gar kein Geld ausgegeben. Also wir garantieren den Griechen und so weiter Geld. Und warum wird immer gesagt, dass wir denen helfen, also dass wir denen da auch richtig viel Geld geben. Also ich habe gelernt, wir verdienen an den Krediten sogar Geld.
Wir verdienen an den Krediten Geld. Wir müssen natürlich damit rechnen, dass wir auch welches nicht wiederkriegen. Das ist klar, also das ist so bei einer Bürgschaft. Ne? Mhm. Und dass wir denen helfen, ist erstmal in Europa grundsätzlich notwendig. Aber man kann eben die Hilfe nicht nur auf die eine Seite schaufeln, mit der großen Schaufel. Und wenn es dann um die soziale Seite geht, dann sagt man, das müssen die Länder jetzt alleine regeln. Das wirklich geht nicht.
Aber es kommt irgendwie, es höre ich immer auch so, ja, wir müssen solidarisch sein, aber gleichzeitig sagen sie, dass die auch was leisten müssen. Also ist das Solidarität, wenn ich sage, ich helfe dir, aber nur wenn du was, nur das und das machst?
Ja, das finde ich, es ist ja die Frage, ob Solidarität oder ob man sagt, es geht um Altruismus oder so. Darum geht es nicht in der Politik. Also es ist schon richtig, dass man sagt,
an unsere Freunde.
Ja, genau. Und wenn du deinem Freund Geld leihst, dann rechnest du nicht damit, dass du es wiederkriegst.
Darum habe ich mal gelernt, wenn man irgendwas verleiht, soll man es auch verschenken können. Soll man es auch verschenken.
Okay. Ja, okay, weil...
Namen reinschreiben.
Ja, auf den Geldschein, genau. Also bei den Büchern, die dann bei anderen Leuten im Regal wiederzufinden sind. Ja, also klar helfen, aber die müssen ja irgendwie trotzdem sich auch selber helfen können. Und deswegen finde ich schon gut, dass man über Reformen gemeinsam redet. Aber nicht, dass es nur um Druck geht, sondern dass die auch eine Chance haben. Und die müssen eine reale Chance haben und nicht nach dem Motto, sie müssen alle Leistungen, die sie jemals hatten für Rentner, für Arbeitslose und so weiter, erstmal ganz runterfahren und dann reden wir wieder über Hilfe. Das geht nicht. Aber dass man irgendwie drüber diskutiert, wie können die selber auf die Beine kommen und was können sie selber leisten, das gehört ja dazu.
Ich habe jetzt auch unter anderem gelernt von meinem Wirtschaftsexperten, dass eine Lösung der Eurokrise Eurobonds sind. Seid ihr dafür?
Ja, sind wir dafür. Das ist eine der zahlreichen Möglichkeiten, wie man diese Finanzgeschäfte verändert. Man sagt auf der einen Seite die Schulden vergemeinschaften, die aufgelaufen sind. Das ist dann auch Realsolidarität. Ja. Und auf der anderen Seite halt nach vorne auch sagen, okay, man muss ab jetzt wirklich gemeinsam handeln und gemeinsame Wirtschaftspolitik, gemeinsame Außenpolitik etc.
Siehst du das so, es wird immer so, es heißt immer so schön, wir dürfen unseren Kindern keinen riesigen Schuldenberg hinterlassen. Würdest du ihm zustimmen?
Ja, definitiv, weil die müssen das ja dann alles bezahlen. Und wir haben ja jetzt so eine Regierung, die hat eine Rentenreform gemacht oder will sie machen, ist noch nicht beschlossen im Bundestag. Rente, ne? Interessiert dich jetzt noch gar nicht. Ich gehöre auch nicht zu denen, die darüber den ganzen Tag nachdenken. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn das am Ende einen dreistelligen Milliardenbetrag kostet.
Und dreistellig? Dreistellig. Also ab über 100 Milliarden. Ne?
Ja, bis zum Jahr 2020, 2022 so. Und davon hat aber nur eine bestimmte Generation was. Und zufälligerweise ist es genau die Generation derjenigen, die jetzt regiert. Kann man sich an den Jahrgängen angucken. Also Zufall. Totaler Zufall, das sind die Kumpels, die mit denen in der Schule waren. Und die Jüngeren und die Älteren haben nichts davon. Und vor allen Dingen haben die nichts davon, die Altersarmut erleben, ja, also wirklich real erleben. Und die Kinder, die Jugendlichen müssen es irgendwie bezahlen. Und man weiß heute nicht, wo das herkommen soll.
Ich habe auch gelernt, irgendwie, was wir Schulden nennen, kann man auch Investitionen nennen. Heißt das also, wenn wer sagt, wir wollen denen keinen Schuldenberg hinterlassen, dass wir denen auch keine Infrastruktur hinterlassen? Weil dafür werden ja oft ja Schulden gemacht. Also kein Schuldenberg heißt dann auch verwahrloste Infrastruktur?
Naja, man muss auch mal drüber reden, was ist Infrastruktur. Also dass wir finden, wir müssen neue Straßen bauen, gehört für mich jetzt nicht zu der Infrastruktur, die wir hinterlassen sollen. Mir würde es reichen, wenn wir die reparieren, die da sind. Erstmal.
Die Glasfasernetze habe ich jetzt gehört, die brauchen wir unbedingt.
Die brauchen wir unbedingt, das ist auch eine sinnvolle Investition. Man muss auch drüber reden, ob Breitband, ja, ich weiß nicht. Hier in Berlin geht es ja, wenn ich bei mir zu Hause in Thüringen bin und wahrscheinlich du in Mecklenburg auch.
Haben wir gar nicht.
Brauchen wir 3 Stunden, bis wir mit der Kurbel die E-Mail runtergeladen haben. Ja, dafür ist kein Geld mehr da, weil man es in was anderes steckt. Das ist eine total sinnvolle Investition. Investitionen in Bildung sind auch total sinnvoll, die zählen aber übrigens nicht. Die darf man nicht machen, wenn man verschuldet ist. Also insofern, genau.
Da können wir eine Menge reinbuttern. Das ist eigentlich egal, wie viel.
Ja, wir können Beton jederzeit, aber nicht sozusagen in die Köpfe, sagt man immer. Aber es geht ja darum, dass man ja auch in diese Infrastruktur investieren darf.
Ja. Aber jetzt das war's auch schon. Du warst mal Vizelandesbundespräsidentin.
Mhm.
Was ist da der Job? Ist das ein anderer als dein aktueller?
Ja, definitiv. Ich musste immer die Sitzung leiten. Also nicht immer, sondern immer wieder, immer 2 Stunden lang. Und habe Reden gehört, von denen ich mir nie hätte träumen lassen, dass ich mich mal mit so einem Thema beschäftige. Ja, weil natürlich hören nicht alle Abgeordneten alle Reden. Alle.
Nicht?
Nee, nicht. Weil dann würde man von morgens um 9 bis nachts um 12 immerzu im Plenum sitzen. Ja. Und das macht man natürlich nicht, da verlässt man sich auf die eigenen Fachleute, das ist auch gut und okay so, weil die anderen sitzen im Ausschuss oder machen was auch immer, also arbeiten auch während der Zeit. Das war das eine. Und das andere, ja, man musste sich damit beschäftigen, dass dieses Haus hier funktioniert, also von der Frage, haben wir jetzt eigentlich Autos, die weniger als 120 Gramm CO2 verbrauchen, bis zu, wer wird hier eingestellt, wer leitet dieses Haus auf der Verwaltungsseite und all diese Fragen, damit haben wir uns beschäftigt.
Aber ich meinte, der Bundestagspräsident ist wieder der zweite Mann im Staat, ne? Das heißt, du warst die Vize. Zweite.
Ich war die fünfte vom zweiten sozusagen, genau. Jede Fraktion kriegt einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin. Sure. Und damit das auch sozusagen demokratisch läuft, damit man nicht sagen kann, okay, das macht jetzt hier nur die großen Parteien oder nur die Koalition, keine Ahnung. Das war auch gut so. Hm. Und es war auch eine schöne Zeit, aber dann finde ich gut, dass ich jetzt was anderes mache.
So, und jetzt der erste Mann im Staat hat letztens gerade gesagt,
Überleitung.
Bisschen. Der Joachim hat gesagt, wir...
Aus Mecklenburg.
Ja, ja.
Von dir zu Hause.
Ja, aber ich war nie bei ihm in der Kirche.
Okay.
Mhm. Ja, war bei uns nicht so. Mhm. Der meinte, die Deutschen, die müssen sich irgendwie verändern. Was hat er da gesagt?
Ja, er hat gesagt, wir müssten uns mehr im Ausland engagieren.
Dabei haben wir doch eine Menge zu Hause zu tun.
Naja, wobei wir haben ja gerade festgestellt, uns geht's relativ gut. Wir sind eigentlich auch ein reiches Land. Und wir werden niemandem erklären können, dass wir bei Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr helfen und so. Ich weiß nicht ganz genau, ob er nur das gemeint hat.
Entwicklung.
Entwicklungszusammenarbeit, ziviles Engagement, wir können Polizei ausbilden, das können wir alles gut, dafür sind wir auch bekannt. Und da finde ich auch, können wir uns mehr engagieren. Also, dass wir immer noch nicht 0,7% des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. Das ist eine
so wenig.
Eigentlich international verabredete Zahl, wo irgendwie alle sagen, ja klar, die reichen Länder müssen das auf jeden Fall schaffen.
Wir geben mehr oder was?
Wir geben weniger, geben deutlich weniger. Das ist eigentlich super peinlich, nach wie vor. Das ist so ein Punkt. Aber was er, glaube ich, auch gemeint hat, war mehr militärisches Engagement. Jedenfalls hat sich das dann bei der Verteidigungsministerin so angehört, die auch in diese Kerbe schlug.
Ist das mehr deutsche Soldaten für die Welt?
Ja, für was auch immer, irgendwie mehr Engagement in Afrika. Da weiß kein Mensch, was gemeint ist, weil Afrika ein riesiger Kontinent ist, der ganz unterschiedlich ist. Also ich finde es gut, dass wir in Deutschland über jedes einzelne Bundeswehrmandat entscheiden im Parlament. Wir haben eine Parlamentsarmee und dann kann man es auch prüfen, dann kann man auch sagen, ja, das machen wir, das machen wir auf keinen Fall. Aber erstmal mehr Verantwortung im Zivilen, mehr Verantwortung, wenn es um Prävention geht, also um Vorbeugung, das finde ich ganz wichtig.
Habe ich gehört, jetzt irgendwie wollen die CDU und SPD, die wollen jetzt gucken, ob das Parlament nicht immer mehr zustimmen muss?
Ja, die wollen jetzt eine Arbeitsgruppe einrichten, wo sie rausfinden wollen, ob man diese Parlamentsbeteiligung ein bisschen zurückschrauben könnte.
Ist das gut?
Das ist Mist, weil das ist nicht nur eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, dass wir gesagt haben, jedes einzelne Mandat, also jeder einzelne Militäreinsatz muss im Parlament verhandelt werden. Auch wenn er verlängert wird, auch wenn er verändert wird, muss im Parlament verhandelt werden. Das heißt auch immer, die Verantwortung, die wir da übernehmen, können wir auch nicht abschieben. Also wir können nicht sagen, irgendwie, das haben die entschieden, sondern das haben wir als Parlamentarier entschieden, und zwar jeder Einzelne. Und es ist eine Gewissensentscheidung, da gibt's auch keinen Druck in den Fraktionen, da wird viel diskutiert und auf diese Diskussion will ich auf keinen Fall verzichten.
Aber du weißt auch, hier Großkoalition hat irgendwie, die haben über eine Zweidrittelmehrheit angenommen, die sagen jetzt, oh, na, wird, wir herausgefunden haben, wir schränken das wirklich mal ein. Dann ändern die das, ja?
Könnten die das ändern? Wäre nicht klug. Also man muss gucken, wie die mit ihrer großen Mehrheit umgehen. Manchmal hat man ja das Gefühl, irgendwie total von oben nach unten. Also als erstes wurden mal zwei Vizepräsidenten, wir waren gerade dabei, mehr benannt, weil man irgendwie Leute unterbringen musste. Das war der erste Akt der großen Koalition, da waren sie noch gar nicht mit dem Koalitionsvertrag fertig, ja. Und dann haben wir einige Minderheitenrechte bekommen, andere nicht. Es ist nach wie vor ein bisschen langweilig im Plenum. Wenn die erste Runde geredet ist, dann redet nämlich nur noch die Koalition mit sich. Und so kann es jetzt sein, dass sie das auch durchziehen wollen. Ich kann davon nur abraten.
Das wäre krass.
Das wäre in der Tat krass. Und ich glaube,
entscheidet der Verteidigungsminister oder die Regierung?
Ja, diese Kommission hat ja noch nicht getagt. Ich weiß nicht genau, was sie sich vorstellen, wer das dann eigentlich entscheiden soll.
Aber die müssen sich irgendwas dabei denken, wenn sie das zusammenpacken.
Ja, das ist zu
lange. Ist irgendwo ein Wunsch dahinter.
Dass es zu lange dauert, dass es zu kompliziert ist, dass man das auch einfacher machen könnte, wenn es nur um Verlängerung geht oder so. Aber es nimmt halt der Öffentlichkeit, es nimmt nicht nur dem Parlament, sondern eben auch der Öffentlichkeit die Beteiligungsmöglichkeit, ja, zu sehen, jetzt entscheiden die darüber. Das kriegt man ja sonst nicht mit, wenn da im Ministerium 5 Vorlagen hin und her gehen, die bestimmt alle dann gut und richtig sind oder so. Aber das muss in die Öffentlichkeit, das muss auch so bleiben. Da bin ich wirklich fest überzeugt von.
Angenommen, es hätte doch Schwarz-Grün gegeben, du wärst Außenministerin gewesen. Was würdest du denn jetzt aktuell sagen? Wie würdest du das anders formulieren?
Also ich würde jetzt mal nichts annehmen, aber...
Ja, aber spielen wir mal.
Nee, spielen wir nicht, aber trotzdem habe ich eine Haltung dazu. Und ich würde immer sagen, lass uns über das reden, wo wir mehr Engagement brauchen, wo wir mehr tun können. Wir können mehr Entwicklungszusammenarbeit, wir können mehr Unterstützung bei Krisenprävention. Wir kommen ja immer dann, wenn es schon zu spät ist. Wenn irgendwie die schrecklichen Bilder von Flüchtlingen da sind und so. Da können wir übrigens auch mehr. Also wenn ich mir überlege, dass wir bei Bosnien damals 320.000 Leute aufgenommen haben. Das war ein bisschen chaotisch, das ging auch nicht überall perfekt. Aber wir reden jetzt bei den syrischen Flüchtlingen.
Wie viel, 100.000?
Ja, von 3.000, von 5.000, das ist unterirdisch.
3.000, das ist 1% von dem anderen.
Das ist 1% von dem anderen und das ist natürlich völlig absurd.
Warum machen wir da nichts?
Ich verstehe es nicht. Also wir können das immer wieder nur sagen und beantragen und so. Und das würde heißen, man muss es organisieren, das ist ja klar. Man kann nicht einfach sagen, kommt mal her, so.
Aber ihr sagt so viele syrische Flüchtlinge, wie es geht.
Nee, nicht so viele, wie es geht. Erstmal müssen die ja dort Hilfe bekommen, wo sie jetzt sind, in den Flüchtlingslagern, die an der Grenze sind. Das ist auch nicht so einfach, hierher zu kommen.
Aber hier geht es denen noch besser als da.
Ja, aber trotzdem müssen sie erstmal kommen und müssen, was weiß ich, können Familien zerrissen werden und so.
Also Bundeswehrflugzeuge.
Ja, genau. Man muss es ordentlich vorbereiten, also auch hier ordentlich vorbereiten, dass die nicht am Schluss in eine Situation kommen, wo wir uns dafür schämen müssen. Und man muss aber eben auch in den Anrainerstaaten helfen, dass es da wenigstens eine vernünftige Infrastruktur gibt. Bei den Flüchtlingslagern von Wasser angefangen bis zu medizinischer Versorgung könnten wir beides. Es sind auch keine gigantischen Summen, die man dafür ausgeben muss, weil wir haben es ja damals auch gemacht. Ja, da haben wir sogar hier gemacht.
Und es hat ja funktioniert.
Und es hat irgendwie funktioniert, genau.
Und wir machen mal so viele Dinge, die nicht funktionieren, die machen wir immer wieder. Und die funktionieren, die
vergessen. Ich bin total einig. Ich finde absolut, das ist das Mindeste, wenn man sieht, was das für eine wahnsinnige Katastrophe ist, wie viele auf der Flucht sind. Das sind inzwischen 9 Millionen Menschen, die nicht mehr zu Hause sein können. Und
9 Millionen.
9 Millionen Menschen.
Wir nehmen 3000 auf.
Und wir reden nach wie vor von 3000, die wir aussuchen wollen und wo wir dann darüber reden, ja, die müssen aber später auch wieder zurück, weil wir dürfen denen ja nicht die besten Leute weg. Das stimmt alles, aber im Moment geht es um Überleben und darum, dass die irgendwo sein können und dass die Familien zusammenbleiben können und sowas.
Gut, und zwei kleine Themen zum Schluss. Es gibt eine grüne Bürgermeisterin in Kreuzberg. Die will einen Coffeeshop irgendwo am Görlitzer Park aufmachen. Wie seid ihr auch dafür?
Ich habe mich damit echt nicht beschäftigt mit diesem Coffeeshop. Ich habe es auch
Drogenpolitik allgemein, die ist da ein bisschen.
Genau.
Ihr seid die Vorkämpfer für Legalisierung. Wie ist das?
Ja, wir sind die Vorkämpfer dafür, dass nicht Leute kriminalisiert werden. Das ist ja das Entscheidende daran. Es geht nicht einfach um Legalisieren, sondern es geht darum, dass nicht kriminalisiert wird. Das ist der Punkt, weil wir wissen, dass Leute, die dann einmal da reinrutschen, auch ganz schnell mit anderen Drogen zu tun haben und so.
Wie heißt das? Gateway Drug oder
was? Ja.
Kiffen.
Im Ernst? Was heißt im Ernst?
Ja, ich habe mal gelesen, Alkohol ist die Gateway Drug Nummer 1.
Ja, ist es ja auch. Deswegen ist es auch
Das wollt ihr jetzt illegalisieren? Oder auch?
Nein, wir wollen gar nichts illegalisieren, sondern wir wollen einfach sagen, der Besitz von heute illegalen Drogen darf nicht kriminalisiert werden. Nein. Nach dem Motto, die Leute sind dann ganz draußen, sondern manche brauchen Hilfe. Bei manchen muss man sagen, okay, um welche Mengen geht's da eigentlich? Ist das Eigenbedarf oder wird das zum Dealen benutzt? Also so.
Kann ich auch irgendwann mal was anbauen zu Hause, also im Garten? Kann ich Oma sagen, hier, kannst du mal die Marihuana-Pflanze wachsen lassen?
In Mecklenburg, dazu würde ich nicht raten, weil das wäre ja dann Produktion und wahrscheinlich würdest du damit auch dann irgendwas machen wollen, deinen Freunden verticken oder so, keine Ahnung, das würde ich nicht tun.
Eigenbedarf?
Ja, würde ich trotzdem nicht tun.
Da wollt ihr auch nicht hin. Also da macht gerade Uruguay und hier Colorado und Washington, die machen das auch alle.
Ja, ich will da nicht hin. Ich finde, dass die Frage der Kriminalisierung ist ein Problem und die Frage der Aufklärung ist auch ein Problem. Mhm. Also die Kids wissen oft nicht, was sie da kriegen und was sie da tatsächlich nehmen. Und ja, ehrlich gesagt geht es auch nicht mehr um ein bisschen Marihuana. Es geht um wahnsinnige Pillen, ja, und Zeugs, was eingeschmissen wird und ganz anderes. Und
das habe ich gelernt irgendwie, dass Marihuana ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist hier diese Festivals, wenn da erzählen dann die Ärzte, das Problem ist, dass die Kinder nicht wissen, was sie nehmen und wie sie es nehmen können, in welcher Mischung und so weiter.
Genau, und wir sind lange nicht mehr bei der Frage, was ist eigentlich mit Kiffen und was ist da drin? Auch da gibt es ja Unterschiede. Ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht aus.
Hast du gar nicht gekifft?
Nee.
Nie?
Nein.
Wirklich. Auch nicht in der DDR?
Noch nicht mal in der DDR, obwohl ja, man sagen könnte, da wäre es besser gewesen.
Ist das legal?
Nein, das gab's bestimmt, aber natürlich
nicht war in
das
Thüringen.
Legal. Doch, ganz sicher. Ich gehörte nicht zu denen, die da irgendwie Zugänge hatten. Egal, aber es geht ja auch nicht um mich, sondern es geht darum, dass man wirklich danach guckt, was inzwischen an chemischen Drogen durch die Gegend läuft, was man kaufen kann, womit man echt krank wird, womit man echt abhängig wird. Und meistens muss den Kids, die das machen, wirklich auch geholfen werden und die brauchen Unterstützung und nicht Kriminalisierung, das hilft nicht weiter.
Und zum Schluss, es gibt gerade so einen Fall, wieder die Großkoalition hat irgendwie so einen kleinen, das ist eine Affäre, Skandal. Kannst du mal kurz erklären, worum es geht?
Es geht darum, dass ein ehemaliger Abgeordneter, Sebastian Edati, sich Fotos und Filme gekauft hat im Ausland und dass die, so sagt die Staatsanwaltschaft, an der Grenze zu Kinderpornografie sind.
Was aber auch gleichzeitig bedeutet, wir hatten die Folge gestern gerade gemacht, ja, was dann auch legal ist. Also an der Grenze ist
was
er dann
auch an der Grenze heißt eben, das kann auch legal sein. Es kann auch gut sein, dass das, was er gemacht hat, gar nicht strafbar ist. Das wissen wir nicht. So, was mich aber aufregt, was mich nervt, das ist die andere Seite, dass davon der Innenminister erfahren hat. Der Innenminister hat es dem Parteivorsitzenden der SPD gesagt. Der Parteivorsitzende hat es dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Frank Steinmeier gesagt und dem damaligen Geschäftsführer Thomas Oppermann, der heute Fraktionsvorsitzender ist. Und der hat es dann noch der spätere Nachfolgerin. Also ich
quatschen ganz schön.
Da quatschen ganz schön viele drüber.
War der Innenminister SPDler? Also hat das dann Sinn gemacht?
Der Innenminister war CSU.
Eine andere Partei auch noch.
Andere Partei ist inzwischen zurückgetreten, aber die waren ja in einer Koalition. Und dann hat Thomas Oppermann, der jetzige Fraktionsvorsitzende, auch noch beim BKA-Chef angerufen und hat den gefragt, was ist denn da?
Ist das und in Ordnung? Macht man das?
Das ist nicht in Ordnung.
Rufst du auch ab und zu dir das BGA an und sagst hier.
Was ist mit meinem Kumpel? Ja. Nein, mach ich nicht. Genau.
Ist das erlaubt?
Na, erlaubt, ja, wenn der andere rangeht, dann kann man ja jeden anrufen. Aber natürlich kann nicht jeder Bürger, so hatte Sigmar Gabriel gestern gesagt, es könnte ja jeder beim BKA anrufen. Ich weiß nicht, wann du zuletzt mit dem BKA-Chef telefoniert.
Können wir gleich mal machen.
Können wir gleich mal probieren, ja. Genau. Nein, und das macht einfach den Eindruck, dass da versucht worden ist, Kumpelei zu betreiben. Und
das ist das was Neues? Also gab's das noch nie oder ist das jetzt einfach nur so ein Symptom?
Weiß ich nicht. Ich bin ja so alt bin ich noch nicht, dass ich sagen könnte, das gab's noch nie. Aber was einfach nicht geht, ist, dass der Innenminister sowas weitersagt. Das ist nämlich nicht erlaubt.
Hätte er nicht weiter sagen dürfen.
Und schon gar nicht hätten die anderen irgendwie immer noch breiter streuen dürfen, was da passiert. Weil jetzt gibt's ja Leute, die sagen, hat das irgendjemand dem Sebastian Edati eigentlich erzählt? Und der hat dann daraufhin Beweismittel vernichtet. Weiß ich nicht. Und das können auch ganz andere gewesen sein. Es kann auch sein, er hatte gar keine Hinweise. Aber dass so ein Eindruck entsteht, ist Mist. Und dass so viele Leute miteinander quatschen, das geht nicht. Und vor allen Dingen geht es nicht, dass die sich dann auch noch widersprechen. Also Herr Zirke, der BKA-Chef, sagt was anderes über das Telefonat als Thomas Oppermann. Thomas Oppermann sagt was anderes über das Gespräch, was mit Friedrich stattgefunden hat und so. Und ich finde... Und
jetzt lässt du das untersuchen?
Das muss untersucht werden, jetzt erstmal im Innenausschuss. Der tagt diese Woche und vielleicht dann auch nochmal.
Ist der öffentlich? Können wir da reingehen?
Das weiß ich nicht, ob der öffentlich sein wird. Im Prinzip sind Ausschusssitzungen im Deutschen Bundestag immer wieder öffentlich.
Im Prinzip immer wieder öffentlich.
Immer wieder öffentlich, aber natürlich kann der Ausschuss selber entscheiden, ob er es öffentlich machen will oder nicht.
Jetzt will die SPD diesen Abgeordneten rausschmeißen. Hättet ihr den auch rausgeschmissen? Oder würdet ihr den auch rausschmeißen wollen? Der hat ja nichts gemacht. Also ist nichts illegal.
Was gemacht hat oder nicht gemacht hat. Also die SPD sagt ja, das passt nicht zu uns und da müssen die sich auch parteiintern damit auseinandersetzen.
Würde das zu den Grünen passen?
Nein, natürlich nicht. Das passt nicht. Aber trotzdem muss man unterscheiden, hat jemand was Strafbares gemacht, ja oder nein. Und ich finde, das ist jetzt der Punkt, da kann man auch nicht damit ablenken, dass man auf der anderen Seite mit der großen Keule kommt. Und das Parteienrecht ist da gar nicht so einfach. Ich meine, die haben ja schon mal versucht, Thilo Sarrazin loszuwerden. Das
gibt's denn noch?
Nicht, ja, der ist auch noch SPD-Mitglied. Das ist nicht gelungen, weil unser Parteienrecht da sehr scharf ist. Und ich finde, man soll jetzt mal aufklären, was da gewesen ist. Und dann kann man über alles andere auch reden. Aber ich glaube, dass so das eher ein Ablenkungsmanöver ist. Da holt Sigmar Gabriel jetzt die ganz große Keule raus. Das ist ganz abscheulich und kehrt nicht vor der eigenen Tür. Und ich finde, das ist erstmal jetzt angesagt.
Erinnert dich die Debatte an eine Debatte bei den Grünen?
Die Debatte erinnert mich an keine Debatte bei den
Grünen. Ihr hattet im Sommer irgendwann im Wahlkampf, war da auch irgendwas mit Pädophilen?
Ja, das von der Anfangszeit der Grünen in den frühen 80er Jahren, das stimmt. Wir haben dann ja jemanden beauftragt, zwei Wissenschaftler, die herausfinden sollen, was damals eigentlich tatsächlich gewesen ist. Das sind auch, also für mich ehrlich gesagt unvorstellbar, aber es ist passiert, es sind Beschlüsse gefasst worden. Die sind Ende der 80er alle revidiert worden, aber trotzdem gibt's Dinge, über die wir nichts wissen. Und deswegen muss das aufgeklärt werden.
Ist das, ich meine, eher so Kinderpornografie, Pädophilie, alles schreckliche Themen, aber reagiert da die Öffentlichkeit also ist es sehr allergisch? Also
wenn der Körper...
Du hast gerade von der Keule geredet. Also wir wissen noch nicht mal, dass er Kinderpornos hat und schon wird er gesellschaftlich getötet.
Ja, also ich finde auch Unschuldsvermutung muss gelten und sowas, aber es gibt ja Sachen, die hat er zugegeben. Und diese sogenannten Posing-Fotos sind welche, die sind gewerblich gemacht und auch gewerblich vertrieben. Für mich ist es eine Grenze, dass Kinderkörper dazu verwendet werden, Geld zu machen. Mhm. Und die möchte ich überschritten haben. Und darüber muss man, glaube ich, auch reden. Das ist vielleicht auch eine Rechtslücke, keine Ahnung. Aber das, finde ich, geht nicht. Da ist der Punkt. Also klar, ich will nicht, dass plötzlich Familienfotos am Strand strafbar werden. Das will ja niemand.
Die FKK, das würde auch schon runterfallen. Also.
Ja, aber das geht natürlich nicht. Aber wenn damit Geld gemacht wird, ich finde, diese Frage muss man jetzt mal beantworten. Ob das geht oder ob man das unter Strafe stellen kann. Ich bin keine Juristin, aber jedenfalls die Frage stelle ich mir ganz intensiv.
Gut, dankeschön. Das war's auch schon. Okay. Danke, Katrin Göring-Eckert.
Das ist schwer, ne?
Wann hast du geheiratet?
HGE.
Oder hast du den geerbt?
Den habe ich, ich wollte nicht Göring heißen. Wie der Reichsmarschall. Ah. Und dann habe ich noch in der DDR mir erkämpft, dass ich diesen Doppelnamen bekommen darf.
Du hast gar nicht geheiratet.
Doch. Ich habe, der ist, also die Göring, ich hieß ursprünglich Eckhardt, dann war Göring der Name meines Mannes und dann wollte er den aus bestimmten Gründen gar nicht abgeben. Und dann habe ich gesagt, bei so einem Besuch der Abteilung Inneres, ja, hinterher hat sich herausgestellt, das war ein Stasi-Offizier, der dann fragte, und haben Sie noch Probleme? Ich habe gesagt, ja, in diesem Scheißstaat kann man nicht mehr heißen, wie man will. Und oder wollen Sie heißen wie der Reichsmarschall? Können Sie sich das vorstellen? Die DDR hat ja vorgegeben, jedenfalls antifaschistisch zu sein. Und insofern durfte ich dann diesen Doppelnamen haben. Gab es in der DDR fast nicht, da musste man irgendwie erfolgreiche Sportlerin sein oder so, war ich alles nicht, aber.
Und dann wurdest du komisch angeguckt. Warum hat die auf einmal so einen Namen?
Ich wurde nicht komisch angeguckt. Das hat ein Jahr lang gar nicht in meinem Ausweis gestanden, weil sie nicht wussten, wie sie das eintragen sollten und so.
Aber wie geht jetzt dieses Minus?
Genau, wie geht jetzt dieses Minus? Ja, sie wussten es wirklich nicht.
Gut, aber inzwischen. Anyway, wir haben noch ein paar Fragen aus dem Netz und die machen wir jetzt noch fix. Bis dann.